Werte Bürgerinnen und Bürger, liebe Aktivisten, Aktivistinnen, wir stehen heute in Dresden vor der wiederaufgebauten Frauenkirche. Sie ist ein Mahnmal des Krieges. Aber wo steht Deutschland heute? Deutschland ist wieder im Krieg. Die Bundeswehr ist im Einsatz in über einem Dutzend Ländern weltweit. Und nüchtern betrachtet sind die meisten dieser Einsätze nichts anderes als der Teil von völkerrechtswidrigen Angriffskriegen, die gegen diese Länder geführt werden. Und sie werden geführt aus den schäbigsten Gründen. Denn was genau macht die Bundeswehr in Ländern wie Afghanistan seit 17 Jahren? Struck sagte damals, Deutschlands Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Manche haben gelacht, anderen blieb das Lachen im Halse stecken. Ex-Bundespräsident Köhler sagte es klarer. Er sagte uns damals, die Bundeswehr verteidigt deutsche Wirtschaftsinteressen in der Welt. Das war zu viel der Wahrheit, daraufhin musste er zurücktreten. Seit 17 Jahren stehen wir also in Afghanistan für nichts weiter als schäbige Profite und das in Deutschland im 21. Jahrhundert, einem Land, was so viel lernen wollte aus seiner Geschichte. Aber die Bundeswehr kann ja gar nicht alleine ein Land wie Afghanistan 17 Jahre besetzen. Die Bundeswehr ist Teil geworden einer Clique aus Völkerrechtsbrechern und Mördern. Deutschland ist heutzutage Teil der NATO. Wir kennen die NATO, es gibt sie schon lange. Und sie hatte sich auf die Fahnen geschrieben, die freie Welt in Anführungsstreichen zu beschützen vor der Sowjetunion. Aber die Sowjetunion ging 1990 zu Ende. Wo also war das Ende der NATO? Wir haben erlebt seit 1990, dass die NATO ihr wahres Gesicht zeigte. Und zwar ist sie nichts anderes als der bewaffnete Arm einer US-Weltordnung, einer unipolaren Weltordnung. Der Pax Americana, die Stabilität der Welt, geführt von nur einer Nation als globales Imperium. Das war die Vision, an der die NATO seit Jugoslawien fleißig mitgeholfen hat. Über 600 US-Militärstützpunkte auf der ganzen Welt verteilt. Über die Hälfte des globalen Rüstungsetats nur durch die NATO-Staaten. Das sind die Sprachen eines Imperiums. Und auch Deutschland war mit dabei. Nicht aus Idealismus, sondern aus praktischer Nutzenkalkulation. Auch Deutschland wollte seine Interessen sichern, sich die Pfründe abgreifen, die in dieser Weltordnung entstehen, hat sich eingereiht. Und dieser Kampf um die globale Vorherrschaft, um die besten Plätze an den Futtertrögen der dritten Welt, genau das ist die alleinige Ursache für die gesamten illegalen Kriege der NATO, die wir seit 1990 geführt haben. Wir erinnern uns an Serbien, an Afghanistan, an den Irak, Libyen, Syrien, alles Kriege, die mit einer Lüge begannen. Die Bilanz: seit 1990 völlig zerstörte Staaten, über 3,3 Millionen Tote allein im Nahen Osten und eine Vielzahl mehr zerstörter Leben. Über 3,3 Millionen Tote im Nahen Osten, das ist die Bilanz der NATO, die wir zurückgelassen haben. Und auch die Konfrontation mit Russland, der neue kalte Krieg, in den wir genau jetzt hineinsteuern, ist ebenso auf dasselbe Bemühen dieser Weltordnung zurückzuführen. Aber die amerikanische Weltordnung ist gescheitert. Russland und China haben sich nicht gefügt. Russland und China sind eigene Wege gegangen, aber dafür ist kein Platz in einer unipolaren Weltordnung. Und so ist diese brandgefährliche Situation, die wir heute erleben, die das friedliche Miteinander der Völker massiv gefährdet und vielleicht sogar das Leben auf dem gesamten Planeten, die Situation, in die wir mit Russland hineinsteuern, nichts anderes als die Konsequenz, genau diese Weltordnung aufrechterhalten zu wollen, gegen die Veränderung, die stattfindet. Sie ist die Konsequenz einer verbrecherischen NATO-Politik der letzten 20 Jahre. Diese Politik kann man in zwei Aspekte gliedern, zwei große Verbrechen. Das erste, wir kennen es, die NATO-Osterweiterung. 1990 wurde gesagt, zwischen Russland und der NATO, die NATO wird sich, umgangssprachlich Zitat, keinen Zentimeter nach Osten ausweiten. Wo ist die NATO heute? Die NATO steht vor der russischen Grenze. Wir haben Truppen an der russischen Grenze und jedes Jahr werden unsere Kriegsspiele größer. Und wir erinnern uns, das NATO-Militärbudget beträgt 900 Milliarden Dollar, das von Russland 70 Milliarden Dollar. Und da kann man kurz überlegen, wer wen bedroht, wenn wir uns gegen die Verträge zur russischen Grenze ausweiten und dort unsere Truppenspiele durchführen.
Wir stehen hier in Dresden, das ist im Februar 1945, vernichtet worden durch einen Bombenangriff, das unter dem Bomber Command von Arthur Harris stattfand. Und da ich mich in meinem Dokumentarfilm mit historischen Themen beschäftige, möchte ich Ihnen etwas sagen, was Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben, nämlich nach dem Ersten Weltkrieg hatten die Briten Mesopotamien, wie man den Irak damals nannte, mit angrenzenden Teilen als Mandatsgebiet. Und als überdehntes Imperium wollten sie dieses Mesopotamien in ihren Herrschaftsbereich so eingliedern, dass es dort keine Schwierigkeiten geben würde. Und es gab konstant Schwierigkeiten. Die Völker dort sind Völker, die sich nicht gerne besetzen lassen und immer resistent und renitent waren. Und man hat Soldaten hingeschickt. Großbritannien hatte immer das Problem, dass es zu wenig Soldaten für sein riesiges Imperium hatte. Man hat Indien so regiert, dass man die Völker dort aufeinander gehetzt hat. Das ist eine der Methoden gewesen, aber in diesem Gebiet Afghanistan, Irak, war es sehr schwierig. Und dann kam man auf die Idee, die neu entwickelten Flugzeuge dafür zu nutzen. Man hat zwei Staffeln nach Mesopotamien geschickt und die waren dort stationiert. Wenn es Aufstände gab in einem Dorf, in einer Region, dann wurde dieses Dorf von diesen Staffeln ausgelöscht. Mit Brandbomben, man hat über Giftgas diskutiert. Es ist nie Giftgas eingesetzt worden, aber nur aus logistischen Gründen. Es gab die Erlaubnis, es gab das Giftgas, es gab den Befehlssatz dazu, aber nie diese drei Sachen gleichzeitig an einem Ort. Churchill wollte da Giftgas einsetzen. Das heißt, man hat, wenn Leute renitent waren, hat man dieses Dorf ausgelöscht. Männer, Frauen, Kinder, Tiere, Getreide, die gesamte Erde. Das nannte man Air Policing. Und der Staffelkommandant einer dieser Staffeln war Arthur Harris. Er hat dort, das nannte man Air Terror, hat er gelernt, wie man die Zivilbevölkerung...
Es wird darum gebeten, weil es hinten ein bisschen leise ist, dass es in die Hand nehmen, ein bisschen näher ran, dann geht's
besser. Okay. Er hat also dort gelernt, wie man die Zivilbevölkerung durch Terror, das war der Begriff, durch Vernichtung in den Gehorsam bringt. Als das hier in Dresden passierte, gab es vorher einen Krieg. Wir dürfen ja nicht vergessen, was hatten deutsche Soldaten in Russland zu suchen? Und die haben dort 27 Millionen Tote angerichtet. Es gibt eine Vorgeschichte dazu, auch eine Vernichtungsgeschichte. Aber es ist diese Ideologie der Vernichtung, die weitergeführt wurde. Dann kommt Tokio. Das haben vielleicht auch viele von Ihnen nicht auf dem Schirm. Das war der schwerste Angriff mit 100.000 Toten. Diese Stadt wurde mit Brandbomben dem Erdboden gleichgemacht. Tokio bestand größtenteils aus Holzhäusern. Und dazu gibt es eine Stellungnahme des damaligen Kommandanten und späteren Chef des amerikanischen Bomberkommandos, Curtis LeMay, der sagte zu der Frage, wie das ist, diese ganzen Zivilisten zu töten: Es gibt keine unschuldigen Zivilisten. Es ist ihre Regierung und man bekämpft ein Volk. Man versucht nicht mehr, Streitkräfte zu bekämpfen. Also kommt es nicht so sehr darauf an, dass auch sogenannte Unschuldige und Unbeteiligte getötet werden. Das ist die Stellungnahme von dem Mann, der später die amerikanischen Bomberflotten befehligte und im Koreakrieg auch wiederum die Bomberflotten. Also das heißt, er hat in Deutschland von 1942 bis 1944 war er Teil der 8. Air Force und dann war er in Japan der Kommandeur der Truppen und dort wurde am 6. August 1945 die erste Atombombe abgeworfen, die nur 80.000 Tote forderte in Hiroshima, weniger als in Tokio, 100.000 Tote und die japanische Regierung überhaupt nicht interessierte, denn die Toten waren nur Zivilisten. Die japanische Regierung war interessiert daran, ob ihre Streitkräfte handlungsfähig bleiben. Sie war daran interessiert, ob man über die Verbindung mit der Sowjetunion vielleicht einen Frieden herbeiverhandeln könnte. Denn Japan war ja gar nicht im Krieg mit der Sowjetunion bis 1945, genauer gesagt bis zum 15. August. Und die Japaner hofften darauf, die japanische Regierung hoffte darauf, durch Verhandlungen mit den Sowjets vielleicht einen Separatfrieden herzustellen, dann auch mit den Amerikanern. Also eine Kapitulation war in Erwägung gezogen worden und war geplant. Aber die Amerikaner bestanden auf einer bedingungslosen Kapitulation. Die Japaner wollten auf jeden Fall den Tenno behalten. Das heißt, ihr Staatsgefüge, was die Amerikaner nach dem Krieg auch zugebilligt haben. Aber sie durften die Bedingungen nicht stellen. Das heißt, die Atombombe auf Hiroshima und dann die nächste Bombe auf Nagasaki, die eigentlich auf Kokura fallen sollte und nur wegen schlechtem Wetter auf Nagasaki fiel, das sind zwei Bomben zweier Bauarten, nämlich eine Uranbombe und eine Plutoniumbombe, und beide Bomben wollte man ausprobieren. Es ging nicht darum, den Krieg zu beenden. Das ist aus einer vielerlei von historischen Forschung, kann man sagen, mittlerweile selbst Truman hat es bei den Verhandlungen gesagt. Es ging darum, diese furchtbare neuen Waffe in der Logik, dieser Vernichtungslogik des Luftkrieges gegen Zivilbevölkerung auszuprobieren. Man hat es auch 3 Tage nacheinander gemacht. Es gab ja gar keine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Die japanische Regierung hat erst am 9. überhaupt, also das heißt am Tag des Angriffs auf Nagasaki, darüber verhandelt. Es war, also die Atombomben wurden dann bezeichnet als der Anlass oder der Grund der Kapitulation, was nicht stimmt. Wie gesagt, weder von der japanischen Seite, denn sie hatten viel schlimmere Angriffe erlebt und das waren alles normale. Aber in dieser Gesamtlogik der Vernichtung waren sie eine neue Qualität, denn man konnte auf einen Schlag Menschen ausrotten. In Hiroshima, mein Philosophieprofessor war als deutscher Jesuit in Hiroshima 1945 beim Abwurf und hat mir erzählt, wie das war, dass die Leute als lebende Leichen über das Trümmerfeld zogen, unter den Trümmern die ihre Familienangehörigen, Bekannten, Freunde oder auch Fremde, die um Hilfe flehten. Leute, die innerhalb von 1 oder 2 Wochen bei lebendigem Leib sich verfaulten, kann man sagen. Die Haut fiel ab. Es gab wildes Fleisch. Die Leute waren so zugeschwollen, dass sie nicht mehr gucken konnte. Und all diese Effekte kannte man ja nicht. Das war eine Waffe von 13 Kilotonnen. Das sind heute taktische Gefechtsfeldwaffen. Das sind Waffen, die zu den kleinsten gehören, die es überhaupt gibt. Wir reden heute von Megatonnen bei diesen Waffen. Und das sind Zustände, wenn Sie sich das anschauen, was in Hiroshima und Nagasaki los war, die so apokalyptisch sind, dass man sich fragt, warum die Biowaffen und Chemiewaffen lange geächtet sind, die Chemiewaffen sogar verboten jetzt, aber Atomwaffen eben nicht. Und Atomwaffen sind die Machtgrundlage dieser Staaten. Wie wir gehört haben, 7000 Sprengköpfe bei den Amerikanern, 7000 Sprengköpfe bei den Russen. Das ist deren Grundlage und deswegen wird das nicht angetastet. Es ist aber unser Interesse, das anzutasten. Wenn Sie sehen, was im Koreakrieg passierte, 25% der Bevölkerung in Nordkorea wurden vernichtet durch Bombenangriffe. Ein Viertel der Bevölkerung. Das haben wir auch nicht auf dem Schirm, wenn wir über Nordkorea reden. Die Erfahrung in Nordkorea ist die Vernichtung der Zivilbevölkerung. Die Planung für den Atomkrieg 1961 des strategischen Bomberkommandos unter Curtis LeMay, der für die Bombenabwürfe in Hiroshima verantwortlich war, waren 170 Atomsprengköpfe alleine auf Moskau. Und zwar auf die Bevölkerungsziele, nicht auf Industrie, nicht auf Stützpunkte. Das Ziel war die Auslöschung der Bevölkerung. Das heißt, dieser Vernichtungswille, der zum ersten Mal in Mesopotamien, wenn Sie so wollen, auch vorher in Guernica, aber in Mesopotamien war es dezidiert, wer sich wehrt, wird vernichtet. Dieser Vernichtungswille ist immer weiter optimiert worden. Und wir sind leider auf diesem Weg immer weiter gegangen mit technischen Möglichkeiten. Wir, die Herrschenden, nicht wir. Aber es hat kein Innehalten gegeben bis, sagen wir, 1989. 1989 oder 1986 mit Gorbatschow, der auf einmal anfing und sagte, wir werden den Amerikanern das Schlimmste antun, was man ihnen antun kann. Wir werden ihnen den Feind entziehen. Und sagte, wir werden abrüsten. Ja? Und das vorschlug. Und es so absurd war, dass sogar Ronald Reagan, der kein netter Mann, sondern ein kalter Krieger per excellence war, aber er wollte auch eine Abschaffung der Atomwaffen. Und daran können wir sehen, wenn Leute fragen, was können wir denn tun? Wir können auf 1989 gucken, dort wurde die Atomuhr zurückgestellt und es waren Abrüstungsverhandlungen. Es wurde auf einmal, die Köpfe wurden weniger, die Sprengköpfe, es wurde über Reduktion geredet. Und das ist zum Teil auf den Druck der Friedensbewegung in den westlichen Staaten zurückzuführen. Ich kann mich erinnern an 300.000 Menschen, die für den Frieden im Bonner Hofgarten demonstriert haben. Da sind wir hier weit von entfernt. Da müssen wir wieder hinkommen. Denn der Punkt ist, worauf ich hinaus will, 1989 ist, dass wir diejenigen sein müssen. Die Regierungen werden nicht das Interesse haben, das durchzusetzen. Das ist übrigens auch der Satz von Olof Palme dazu gewesen. Der Druck muss aus der Bevölkerung kommen. Wir sind diejenigen, die kein Interesse haben, vernichtet zu werden. Egal ob in Russland, egal ob in Amerika, egal ob in Deutschland. Für die Regierung sind das strategische Fragen. Für uns sind es Überlebensfragen. Palme sagte, der Druck muss aus der Bevölkerung kommen. Der Druck, in diese Abrüstungsverhandlung reinzukommen, der Druck in eine Entspannungspolitik. Das sind langsame Schritte, aber das ist der Weg. Und wir haben gesehen, 89, dass es möglich ist, in diese Richtung zu gehen. Jetzt haben wir 30 Jahre Totalversagen. 89 ist als Chance nicht genutzt worden. Es ist die Wiedervereinigung von Deutschland in ihrer ganzen Absurdität. Ich war bei der Bundeswehr. Ich hätte auf Leute hier schießen müssen, wenn wir uns gegenübergestanden hätten. Das muss man doch kapieren, dass das Wahnsinn ist, wenn man sich hier gegenübersteht. Und auch wenn ich das Schild dort sehe, der falsche Multikulti-Politik. Ich habe die ganze Welt bereist. Sie glauben sich nicht, wie ähnlich sich Menschen sind. Die sind sich so ähnlich in dem, was sie wollen und nicht. Das ist der falsche Weg. Es tut mir leid. Ja? Also, wir haben die Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir uns ermannen, wir die Bevölkerung, und einfordern, dass wir auch Entscheidungen treffen können. Das heißt direkte Demokratie. In dem Moment, wo wir Abstimmungen haben über solche Fragen, wie es sie in der Schweiz gibt, ist jede Diskussion von einem ganz anderen Wert, als sie jetzt ist. Wenn wir jetzt reden, ist es Geblubber. Wenn aber daraus eine Abstimmung werden kann, dann zählen die Argumente auf einmal, ob sie gut oder nicht sind. Das heißt, das ist eine der Dinge, die wir fördern müssen. Das heißt, die Volksabstimmung, Volksbefragung und auch Medien, die diese Diskussion ermöglichen, auch das findet ja nicht statt. Diese Themen werden nicht diskutiert. Wir haben einen Talkshow-Zirkus mit 50 Leuten, die sich im Kreis immer wieder gegenseitig befragen zu Themen, die unendlich langweilig sind. Wann war die letzte Talkshow zur Frage Abrüstung, Atomenergie? Diese anderen Themen, die ökologischen Themen, die uns auf den Nägeln brennen, die unsere Kinder betreffen werden. Ja? Also ich werde vielleicht den Rest davon noch erleben, aber es gibt ganze Generationen, die damit zu kämpfen haben werden. Das ist etwas. Und wir haben nächstes Jahr 30 Jahre, 1989, vielleicht sollten wir sagen Reboot. Wir gucken das Ganze nochmal an. Wie hätte sich Westdeutschland und Ostdeutschland gegenübertreten können, auf Augenhöhe, um zu gucken, was gut und schlecht war in beiden Systemen? Es hat nie stattgefunden. Sie sind annektiert worden von uns. Einige Leute haben Deutschland geschrien, nicht wissend, glaube ich, was das bedeutet. Ja? Es ist ja nicht so geworden, dass man darüber geredet hat an einem runden Tisch, wie macht man das vernünftig, sondern es ist einfach eingesackt worden. Und das System, was wir im Westen hatten, ist nicht gut und der Sieger. Ja? Nicht das Gute hat gewonnen, sondern es hat ein System das andere geschluckt, und seitdem sind die Sieger in diesem Kalten Krieg glauben, dass sie weitermachen können. Und sie machen weiter in der Denkweise, die 1920 in Mesopotamien losging, bis zu den Atomkriegsplanungen im Kalten Krieg führte. Und sie werden es nicht verlassen, wenn wir sie nicht daran hindern.
Am Anfang werden wir geboren, erwarten nichts als Liebe. Menschen leben von vorn, wollen wir Einheit und Friede, unsere Herzen noch frei, unsere Augen gelöst und eins. Zwingt man nun diesen Geist in ein System, wenn es Zeit ist für uns in die Schule zu gehen, erlernen wir wie Sklaven zu parieren und dem Leistungsdruck zu bestehen. Und dann landen wir am Fließband, unser Lebensweg ist vorprogrammiert, als ob er schon bei Wikipedia steht. Was willst du werden, ist die Frage, um die es uns geht. Doch damit meinen wir nicht frei und Einzigartigkeit, sondern wo ist mein Platz in der Gefügigkeit, in einem Job, der mich klein macht und müde. Bis zur Rente bleibt noch Zeit zu träumen. System. Ich renne weg, bin auf der Flucht vor dem System. Es ist so eng und irgendwie so unbequem. In letzter Zeit bricht diese Luft irgendwie unangenehm. System, ich fühle mich klein und unscheinbar in dem System. Der Drang nach Freiheit ist nicht mehr zu übersehen. Ich löse die Ketten, breche aus, weit über Grenzen gehen. Oh, 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 oh. Whoa, 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 whoa. den Schlangen der Bürokratie und verlangen vom Amt ein bisschen Würde auf Kredit. Doch zahlen diesen mit Schulden dann doppelt zurück. Drehen wir in den Mühlen der Wirtschaft vollkommen am Rad. Stupid, anonym funktionieren wir Tag für Tag und merken doch, dass da irgendetwas an uns nagt. Wir versuchen zu verstehen, was der Verstand nicht begreift. Was fehlt mir zum Glück? Was brauche ich noch für die Vollkommenheit? Schnüren uns ein mit der Angst, jemand sei unser Feind. Und diese Ängste, geschürt durch Medien und Staat, natürlich von dem, der dadurch Vorteil hat, bleib du schön ein stummes Rad im System, denn sonst wird die Pyramide sich umdrehen. System, ich renne weg, bin auf der Flucht vor dem System. Es ist so eng und irgendwie so unbequem. In letzter Zeit riecht diese Luft irgendwie unangenehm. System, ich fühle mich klein und unscheinbar in dem System. Der Drang nach Freiheit ist nicht mehr zu übersehen. Ich löse die Kettenbrecher aus, werde über Grenzen gehen. Ich bin ein Systemflüchtling, Flüchtling. Wo renn ich hin? Systemflüchtling, Flüchtling. Wo kann ich hin?
Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind heute hier, weil wir Nein sagen. Nein zur Aufrüstung, nein zum Krieg und nein zu einem unmenschlichen System, welches immer und immer wieder Kriege hervorbringt. Vor mittlerweile 79 Jahren überfiel das faschistische Deutschland Polen und löste damit den Zweiten Weltkrieg aus. Wir erinnern an die Schrecken und den Terror zweier Weltkriege, die von hier ausgingen und in deren Folge Millionen Menschen das Leben kostete. Ich möchte daran erinnern, dass der Vernichtungskrieg im Osten untrennbar mit dem Holocaust verbunden ist. Ich möchte daran erinnern, dass die Befreiung von Auschwitz nur mit dem Sieg der Roten Armee über die Wehrmacht möglich war. Und schließlich möchte ich auch daran erinnern, dass die europäische Nachkriegsordnung sicherstellen sollte, dass Deutschland nie wieder seine Nachbarn bedrohen konnte. Nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus. Jahrzehntelang gehörte das untrennbar und selbstverständlich zusammen. Aber jetzt leben wir ganz offensichtlich in einer anderen Zeit. Die Forderung, nie wieder Krieg, klingt heute sehr weit weg, angesichts der vielen Kriege auf der Welt. Die Bundesregierung ist seit Jahren längst wieder aktive Kriegspartei und bringt im NATO-Bund unter dem Vorwand, Menschenrecht und Demokratie bringen zu wollen, Elend, Hunger und Tod in die Welt. Über 60 Millionen Menschen sind heute auf der Flucht, auch vor deutschen Waffen, auch vor deutschen Soldaten. Seit 1945 gab es nicht mehr so viele Menschen, die auf der Flucht vor Krieg und Hunger waren wie heute. Die Erinnerung an den Faschismus verpflichtet uns zu Wachsamkeit und zum Widerstand. Wachsamkeit und Widerstand gegen die Militarisierung der heutigen Außenpolitik. Auch wenn unsere Leben vielleicht nicht direkt von den Bomben der NATO und der Bundeswehr bedroht sind, der außenpolitische Militarismus ist ein zwangsläufiges Ergebnis kapitalistischer Profitlogik und hat seine Entsprechungen auch in der Innenpolitik. Verschärfte Ausbeutung durch einen wachsenden Niedriglohnsektor, Sozial- und Bildungsabbau, Aneignung des gesellschaftlichen Eigentums durch Privatisierungen, Ausbau des Repressions- und Überwachungsapparates bis hin zum Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Der Militarismus versucht heute wieder in allen signifikanten gesellschaftlichen Bereichen seine Weitsicht, seine Weltsicht und seine konkreten Interessen zu implantieren. Und natürlich, Arbeitslosigkeit, soziale Perspektivlosigkeit, Ausgrenzung, Rassismus, das ist das Reservoir für Kanonenfutter. Anstatt des heutigen militaristischen Tons in der deutschen Außenpolitik gegenüber Russland, sollte man 79 Jahre nach dem Überfall innehalten, der Opfer des Vernichtungskrieges gedenken und mindestens folgende Lehre daraus ziehen. Wir haben in Europa nur eine friedliche und sichere Zukunft mit, nicht ohne und schon gar nicht gegen Russland. Deswegen fordern wir von der deutschen Bundesregierung, dass sie ihren Beitrag dazu leistet. Die Bundesrepublik muss raus aus der NATO. Die Bundeswehr darf nicht länger an Kriegseinsätzen beteiligt werden. Rüstungsproduktion und Waffenexporte müssen gestoppt werden. Die Geschichte lehrt, antifaschistisches Engagement ist untrennbar mit friedenspolitischem und antikapitalistischem Engagement verbunden. Es ist absolut notwendig, dass Menschen deutlich machen, dass sie nicht bereit sind, die neuen Großmachtambitionen und Kriegsabenteuer, egal welcher Regierung, hinzunehmen. Gedenken heißt vor allem erinnern, Ursachen suchen, Lehren ziehen und Konsequenzen für die Zukunft ableiten. Eine Lehre, die ganz offensichtlich ist, ist, dass Kapitalismus und Krieg nicht miteinander oder dass Kapitalismus und Krieg untrennbar miteinander verbunden sind. Bertolt Brecht schrieb, ich zitiere, es kann in einem Aufruf gegen den Faschismus keine Aufrichtigkeit liegen, wenn die gesellschaftlichen Zustände, die ihn mit Naturnotwendigkeit erzeugen, in ihm nicht angetastet werden. Wer den Privatbesitz an Produktionsmitteln nicht preisgeben will, der wird den Faschismus nicht loswerden, sondern der wird ihn brauchen. Man könnte auch noch jemanden zitieren, der das ähnlich in anderen Worten 30, 40 Jahre vorher gesagt hat, und zwar Lenin, will ich jetzt nicht machen, aber die Wahrheit da drin ist nach wie vor aktuell und ich glaube, das ist was, was wir auch heute wieder berücksichtigen sollten und viel stärker auf die Tagesordnung setzen. Im Kapitalismus ist Krieg, es gibt keinen Kapitalismus ohne Krieg.
Soll man das System gefährden? Da muss eingeschritten werden. Der Gewinn, der bleibt privat. Die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredite und das bringt erneut Profite, hat man doch in jenem Land die Regierung in der Hand. Für die Zechen dieser Frechen hat der kleine Mann zu blechen und das ist das feine Jahr, nicht nur in Amerika. Und wenn die Kurse wieder steigen, fängt von vorne an der Reigen. Ist halt Umverteilung pur, stets in eine Richtung nur. Aber sollten sich die Massen das mal nimmer bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht. Dann wird bisschen Krieg gemacht. Richard Kerschofer, 2008.